Das heißt also, ohne eine Schilddrüse, ich möchte jetzt keinem Angst machen, aber ohne eine Schilddrüse würde man nach einem halben Jahr schon versterben. Sie müssen keine Angst haben, Schilddrüsenerkrankungen sind zwar relativ häufig, aber kriegt man gut in den Griff. Also nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und eine gesunde Schilddrüse. So ist es eben.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Die Schilddrüse ist ein lebensnotwendiges Organ. Sie produziert Schilddrüsenhormone, die wichtig für viele Organfunktionen sind. Die in den Schilddrüsenfollikeln erzeugten Hormone sind Voraussetzung für eine normale Funktion vieler Organsysteme. Sie erhöhen je nach Bedarf den Grundumsatz und Energieverbrauch des Organismus. Heute sprechen wir über Diagnose, Therapie, Vorbeugung und vieles mehr mit Dr. Johannes Paul Richter. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge.
Hallo.
Ja, hallo.
Servus, herzlich willkommen in der heutigen Folge, in einer sehr spannenden Folge, nämlich zum Thema Schilddrüse, ein Superorgan. So haben wir unseren Titel für heute gewählt und wir haben ja in deiner Biografie schon ein bisschen gestöbert und gelesen den Namen Nuklearmedizin und da würde man mal ganz gerne von Anfang weg fragen, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären kannst, was versteht man unter Nuklearmedizin?
Ja, also ein Nuklearmediziner ist vergleichbar mit einem Radiologen, nur dass wir, wie es in dem Wort Nuklearmedizin drinsteckt, mit Radioaktivität unsere Bilder machen, also nicht über Röntgen, sondern über Radioaktivität machen wir unsere Szintigraphien und damit unsere Diagnostik. Das ist im Prinzip ein Mediziner, der Radioaktivität anwendet. Das Fach ist aus der inneren Medizin entstanden. Das macht es ja auch so schön, dass man noch den schönen Patientenkontakt hat und zusätzlich noch in den Genuss kommt, eigene Diagnostik betreiben zu können.
Ah, verstehe, okay. Und wie bist du dann zu dem Fachgebiet der Schilddrüse gekommen? Was hat dich dazu bewegt?
Naja, dadurch, dass die Schilddrüse so ein interessantes Organ ist und es sozusagen Teil der Ausbildung des Nuklearmediziners ist, habe ich mich schon immer für dieses kleine, aber sehr wirkungsvolle Organ interessiert. Denn die Aufgabe der Schilddrüse ist vielfältig. Und die ist so vielfältig, dass man eben sehr viel damit zu tun haben kann. Und will nur mal so viel sagen, dass die Schilddrüse unser Hauptstressfilter ist.
Mhm. Ja. Mhm.
Und zudem auch eigentlich das wichtigste Organ im Körper. Manche mögen ja denken, okay, ohne Herz kann ich nicht leben, ist richtig. Ohne Lunge kann ich nicht atmen, ist auch richtig. Aber bei der Schilddrüse ist es so, die Schilddrüse reguliert über ihre Schilddrüsenhormone eigentlich alle unsere Stoffwechselprozesse im Körper. Also reguliert den Herzschlag, reguliert die Verdauung. Also auch im Hirn, die Zentren werden rückgekoppelt über die Schilddrüsenhormone. Das heißt also, ohne eine Schilddrüse, ich möchte jetzt keinem Angst machen, aber ohne eine Schilddrüse würde man nach einem halben Jahr schon versterben.
Okay.
Okay.
Das war mir nicht so bewusst.
Na, überhaupt nicht. Also wir sind ja jetzt doch schon 2,5 Jahre mit unserem Gesundheitspodcast dran und schon mehrere Jahre mit unserem Gesundheitskonzept, aber dass die Schilddrüse derartig eine Rolle spielt, war uns nicht bewusst.
Überhaupt nicht. Ja, da denke ich mir den Darm oder so.
Ja.
Ist auch sehr wichtig. Also,
ja, aber die Schilddrüse beeinflusst eben über die Hormone alles, weil in den verschiedenen Zielgeweben der Organe auch die Schilddrüsenhormone unterschiedlich wirken. Also wenn man jetzt im Blut von mir aus eine Überfunktion feststellen würde, heißt das nicht unbedingt, dass in allen Organen eine Überfunktion ankommt. Ja, also es kann im Gehirn auch zu einer Gewebeunterfunktion kommen, es kann am Herzen zu einer Gewebeüberfunktion kommen. Also das ist Gegenstand aktueller endokrinologischer Forschung, wie die Schilddrüsenhormone in den einzelnen Zellen der verschiedenen Organe wirkt.
Okay.
Und vielleicht tauchen wir mal gleich in das Thema ein. Was sind die häufigsten Schilddrüsenerkrankungen? Und wie bemerkt man das? Und wie kann man darauf aufmerksam werden?
Naja, da gibt es zwei verschiedene Lager, will ich jetzt mal so sagen. Einmal diejenigen, die Knoten haben. Ja, das ist per se keine Erkrankung, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen heißen Knoten hat, also ein autonomes Adenom, was zu viele Hormone produziert, dann kann es zu einer Überfunktion kommen.
Oder kann man diese ertasten, oder?
Wie bitte?
Ja, kann man die Knoten ertasten oder?
Ja, das wäre dann schon ein Teil der Diagnostik, genau. Darüber kann man ja später noch ein bisschen erzählen, wie wir das diagnostizieren. Aber also Knoten, das ist das eine. Dann gibt es eben noch die kalten Knoten, die können mal bösartig sein, aber das ist natürlich super selten. Und das andere Lager sind sozusagen die chronisch entzündlichen Schilddrüsenerkrankungen, wie Hashimoto oder der bekannte Morbus Basedow, wo es zu diesen hervortretenden Augen kommen kann. Das sind so die häufigsten Erkrankungen. Was noch super selten ist, ist eine akute Schilddrüsenerkrankung, wo man dann am Halsbereich, im Bereich der Schilddrüse, einen ordentlichen stechenden Schmerz hat. Die nennt sich auch Thyroiditis de Cavern. Das ist eine viral bedingte akute Entzündung.
Okay. Mir war jetzt bekannt bei den Recherchen, das Hashimoto-Symptom, glaube ich, so wird es ja genannt. Was ist das? Worüber spricht man da genau bei dem?
Naja, also Hashimoto-Symptom gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt die sogenannte Hashimoto-Erkrankung. Die kann in der Symptomatik natürlich sehr, sehr vielfältig sein. Also bei der Hashimoto-Erkrankung spricht man tatsächlich von dem Chamäleon der Schilddrüsenerkrankung, weil die Auswirkungen sehr, sehr unterschiedlich sein können. Hashimoto an sich ist eine chronisch-lymphozytäre Schilddrüsenentzündung. Das heißt also, der Körper selbst hat Antikörper gegen das Organ gebildet.
Okay. Ja. Okay. Und wie, wenn man jetzt so im alltäglichen Leben, also wenn man jetzt mal vorweggenommen, dass es akut ist, wie du gerade gesagt hast, dass man ein Stechen hat, aber wie kann man sich das vorstellen, dass man da vielleicht Symptome spürt oder aufmerksam wird, dass es bei der Schilddrüse was haben kann? Man ertasten haben wir jetzt da noch ein bisschen mitbekommen, ja, aber gibt es hier gar eine Auswirkung, wo man merkt, okay, das könnte vielleicht in die Richtung gehen?
Ja, also wenn man jetzt über Knoten spricht zum Beispiel, dann kann es natürlich sein, dass man Schluckbeschwerden bekommt oder dass man so ein enge Gefühl am Hals bekommt. Manchmal bei sehr großen Knoten ist auch das Schnarchen zum Beispiel durch Knoten bedingt. Schluckbeschwerden, solche Sachen. Klar kann man es teilweise selber ertasten, dann ist ein Knoten dafür verantwortlich. Ja, wenn man jetzt eine Erkrankung hat, wie zum Beispiel den Morbus Basedow oder ein autonomes Adenom, was zu einer Überfunktion führt, dann kann man oder sind die Leitsymptome Herzrasen, chronisches Schwitzen, dadurch bedingt dann auch Schlafstörungen, auch mal Nachtschweiß, Zyklusstörungen, sowas kann dann die Ursache sein. Oder bei Hashimoto ist es oft so, dass man sich einfach abgeschlagen, chronisch müde fühlt, dass man sich so aufgedunsen fühlt, Wasser einlagert. Und viele sagen auch, dass sie sich natürlich dicker fühlen. Das liegt eben daran, dass man bei einer Schilddrüsenunterfunktion nicht mehr richtig abnehmen kann. Ja, okay. Das sind die verschiedenen Symptome.
Das war der Unterfunktion und dann gibt es ja die Überfunktion, oder?
Genau, das war das, was eben bei dem Basedow und bei den heißen Knoten der Fall ist, wo es dann eben zu Herzrasen, Schwitzen und so weiter kommen kann.
Okay, und was wäre dann so der erste Schritt? Ich gehe zum Arzt und sage, man ist ja dann immer ein bisschen angewiesen, dass der Arzt natürlich richtig reagiert oder so, aber natürlich.
Aber Schilddrüse wird ja nicht automatisch mit untersucht bei Untersuchungen oder schon?
Ja, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Also in Deutschland und Österreich ist der Nuklearmediziner für die Schilddrüse zuständig. In vielen anderen europäischen Ländern sind es die Endokrinologen. Die Endokrinologen sind durch das Organ selbstbedingt schon dichter dran an der Schilddrüse. Sagen wir es mal so, in den deutschen Landen ist es eher so, dass man erstmal zum Allgemeinmediziner geht. Und der Allgemeinmediziner dann weiter überweist zum Endokrinologen oder Nuklearmediziner. Und diejenigen kümmern sich dann um die Schilddrüse. Aber natürlich muss auch schon von dem zuweisenden Arzt der Verdacht geäußert werden, dass es die Schilddrüse sein könnte.
Dass man die untersuchen kann, eben. Das ist ja nicht automatisch.
Ja, genau.
Ja, meistens ist es nicht automatisch, das stimmt.
Aber natürlich, erfahrungsgemäß, mögen das ja die Ärzte nicht so gerne, wenn man schon mit dem eigenen Befund, den man sich vorher beim Podcast oder beim Google geholt hat, hingeht und sagt so,
ich hab das.
Aber ich muss dazu sagen, es hat sich ja auch sehr viel geändert durch die Globalisierung, durch Internet, Google und auch KI und so weiter. Die Menschen sind schon viel besser informiert. Also heutzutage ist es auch nicht mehr so, dass man bei einem Hausarzt auf taube Ohren stößt. Wenn jetzt der Patient sich da bestens belesen hat, merkt man das erstens und zweitens mal, wenn er einem glaubhaft die Symptomatik schildert, muss man eben dann auch an die Schilddrüse denken und weiter überweisen. Das machen aber eigentlich die meisten Kollegen.
Funktioniert das richtig? Wie läuft jetzt zum Beispiel bei euch so eine Diagnostik ab? Ist das dann relativ ähnlich oder wie macht ihr das bei euch im Fachzentrum in Berlin?
Ja, also was auf jeden Fall immer dazu gehört, ist ein Ultraschall. Mit einem Ultraschall kann man sich die Schilddrüse angucken, dann sieht man ja schon mal, okay, ist sie entzündlich verändert oder hat sie Knoten. So, und auch beim Ultraschall gibt es noch verschiedene Unterfunktionen, wie zum Beispiel, man kann sich die Durchblutung des Knotens angucken, da kann man auch schon mal abschätzen, geht es eher Richtung autonomes Adenom, also heißer Knoten, könnte es doch eher Richtung bösartig gehen. Dann haben wir noch das Modul Elastographie, das misst die Festigkeit oder Steifigkeit des Knotens. Man sagt, weiche Knoten eher immer harmlos, festere Knoten könnten bösartig sein. Die Möglichkeiten haben wir. Und ansonsten das Labor. Wir schauen uns natürlich die Schilddrüsenfunktionen an über die Schilddrüsenhormone. Wir können die Antikörper abnehmen. Da sehen wir natürlich, ist es Richtung Basedow, ist es Hashimoto. Wir können Tumormarker abnehmen, wie zum Beispiel Calcitonin beim medullären Schilddrüsenkarzinom. Und als weiterführende Diagnostik haben wir als Nuklearmediziner natürlich noch die Szintigraphien. Bei den Szintigraphien können wir natürlich eindeutig beweisen, ob ein Knoten speichert oder nicht. Und wenn ein Knoten eben sehr viel oder allein speichert, dann ist es eindeutig ein heißer Knoten, der dann auch therapiepflichtig ist. Oder wenn er gar nicht speichert, ist ein kalter Knoten, dann haben wir weiterführende Diagnostik, um festzustellen, ob er bösartig ist. Da gibt es dann spezielle Szintigraphien, die nennt sich Proliferationsszintigraphie. Da können wir auch nachschauen, okay, speichert er ganz viel, dann ist der Verdacht da, dass er wachstumsgesteigert ist und somit bösartig sein könnte. Oder die Untersuchung ist negativ, dann ist er definitiv nicht bösartig. Und falls ein positiver Befund rauskommt, dann können wir immer noch punktieren. Das heißt also, wir können eine Gewebeprobe entnehmen und eben schauen, ob er bösartig ist oder nicht.
Verstehe. Ultraschall und so weiter ist ein äußerer Begriff. Eine kurze Nebenfrage, Szintigraphien, was versteht man darunter?
Szintigraphie bedeutet, dass wir eben was schwach Radioaktives spritzen, was dann in die Schilddrüse wandert und womit wir dann uns sozusagen den Stoffwechsel in der Schilddrüse beziehungsweise in den Knoten anschauen können.
Okay.
Das ist wie so, wenn du in die Röhre reinfahren wirst, oder?
Ja, das machen dann die Radiologen. Also der Unterschied zwischen Nuklearmedizin und Radiologie ist, die Radiologen schauen sich die Morphologie an, also das Aussehen der Organe. Und wir können uns über die Radioaktivität die Stoffwechselprozesse innerhalb der Organe an.
Mhm. Also Verstehe.
Wir spritzen radioaktive Mittel. Ja. Die haben einen sogenannten Liganden, also ein Anhängsel, was spezifisch für das Organ ist. Und dann geht dieser Stoff auch nur in dieses Organ. Und dann können wir uns den Stoffwechselprozess angucken. Das gibt es für Knochen, für Herz, für Lunge, für Niere, also eigentlich für jedes Organ.
Mhm. Okay, spannend. Und ist jetzt zum Beispiel im Bereich der Diagnostik bei euch KI, künstliche Intelligenz, auch bereits ein Thema?
Ja, das ist ein sehr großes Thema. Ich arbeite mit einer Firma zusammen, die ist in Deutschland und Österreich lokalisiert, wo wir versuchen, sozusagen den Ultraschall anwenderfreundlicher zu machen, beziehungsweise auch patientenfreundlicher zu machen. Also ich benutze einen Ultraschall, wo die KI sozusagen die Daten sammelt und daraus ein 3D-Modell macht, was sie sich dann auch ausdrucken können. Also das haben wir auch schon gemacht, dass man sich die Schilddrüse mit nach Hause nimmt. Nee, aber das Schöne ist, man kann dann am Bildschirm den Patienten auch ein 3D-Modell ihrer eigenen Schilddrüse zeigen.
Das besser erklären dann und das verständlicher erklären.
Halt. Ja, besser erklären. Man kann zeigen, wo die Knoten liegen. Ja. Sie sehen dann auch die Knotenrelation zur Schilddrüse. Ist er Murmel groß, Kirsch groß oder Tennisball groß? Also sind ja, da kann man sich ja nicht so viel vorstellen drunter. Wenn man es dann aber schön an einem 3D-Modell zeigen kann, ist es für die Patienten viel eindrücklicher.
Okay, für die Patienten. Aber macht für euch in der Nuklearmedizin, was hat es da für eine Bedeutung oder für einen Fortschritt, die KI?
Naja, das macht natürlich die Arbeitsabläufe einfacher. Ne? Also die simpelste Anwendung, die wir schon sehr, sehr lange benutzen, ist die Spracherkennung. Ja, Das heißt, ich muss mich nicht mehr hinsetzen und die Briefe tippen, sondern ich diktiere meinen Text nahezu fehlerfrei ins Mikrofon und der Bildschirm zeigt es mir an, ich habe meinen Brief direkt fertig. Das gibt es ja schon seit, denke ich mal, so 20 Jahren. Das ist so die simpelste Form der KI.
Ja. Das ist natürlich, nimmt schon viel Arbeit ab.
Aber auch die Gerätschaften haben ja Algorithmen, die im Hintergrund laufen, die wir zum Teil gar nicht kennen, die ganzen Untersuchungsabläufe beschleunigen. Ich meine, Beispiel MRT, früher hat man schon mal so eine halbe Stunde für ein MRT gebraucht, heutzutage kann man die gleiche Sequenz in 7 Minuten aufnehmen.
Ne? Ah ja,
Das sind alles Rechenprozesse im Hintergrund, von denen wir gar nichts mitbekommen und das ist alles, was mit KI zu tun.
Also ehrlich gestanden, ich war mal vorsorgemäßig auch in so einer MRT ist ja, wo man dann in die Röhre reingeschoben wird.
Ja, ne? Genau.
Ja. Genau. Und ich muss ehrlich gestehen, das war unglaublich unangenehm. Weil man musste ganz ruhig liegen bleiben, nicht bewegen. So, das ist ja schon mal schlimm, weil wenn jemand sagt, nicht bewegen, nicht blinzeln, dann
ist immer was.
Fußjucken an und dort kribbelt's. Und ich bin ja auch ein bisschen auf meinem Körper farblich unterstützt, also entsprechend.
Ja, das kann mal heiß werden, ne?
So, dann hat die Radiologin zu mir gesagt, ja, die rote Farbe ist ein Problem, weil die ist so eisenhaltig und dann habe ich so einen Drücker mitbekommen und sie hat gesagt, so, wenn es nur warm wird, sofort drücken, denn dann musst du auf der Stelle raus, sonst hast du möglicherweise Verbrennungen. Ja. Okay, das Gefühl ist nicht besser geworden.
Werbung.
Gerne möchten wir Ihnen heute unseren Premium-Partner Biogena aus Salzburg vorstellen. Biogena-Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena-Wissenschaftsteams aus. Die akademischen Experten haben sich der Erforschung von Mikronährstoffen, Diagnostik und Lifestyle-Veränderung verschrieben und folgen Entwicklungsziel der Vereinten Nationen Good Health and Wellbeing. In streng nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten Studien werden natürliche Substanzen und deren Wirkung für die Gesundheit untersucht. Die zusätzliche Analyse wissenschaftsbasierter Daten und die Fakten ermöglicht genaue Angaben über die optimale Dosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Neueste Erkenntnisse der Medizin, der Ernährungswissenschaft und der Biochemie sind die Basis unserer Arbeit. Ein ausgewähltes Sortiment ist ab sofort bei uns im Health Resort in Mini-Bundles erhältlich.
Werbung Ende.
Ja, aber das ist ja auch der Fortschritt. Also die Geräte werden größer vom Umfang her, also dass es nicht mehr ganz so eng ist. Und durch diese ganzen Algorithmen werden die Aufnahmezeiten kürzer, dass man eben nicht so ewig lang da drin bewegungsfrei liegen muss. Ja, und das ist bei uns
in der Medizin
natürlich genauso.
Also ich habe jetzt überhaupt keine Platzangst, aber es war ein bisschen beklemmend, das Gefühl. Also erstens mal bin ich stolz auf meinen Tätowierer, den habe ich nachher sofort angerufen, weil ich war immer beim selben. Der hat schon immer relativ eine gute Farbe gekauft, wo nichts großartig an Chemie drin ist. Also ich habe auch nichts gespürt. Trotzdem, ich musste, 20 Minuten drinnen liegen oder so, oder 25 Minuten. Dann habe ich mich noch 10 Minuten einmal bewegt, dann mussten wir alles abbrechen und von vorne beginnen. Es ist ein bisschen beklemmendes Gefühl.
Das ist aber komisch, weil normalerweise hat man verschiedene Sequenzen und wenn man eine abbrechen muss, dann wiederholt man nur die und nicht gleich alles.
Aber gut. Sie doch zum Satz fleißen, aber das macht jetzt mit Absicht. Ja. Du kommst jetzt komplett rein in die Röhre.
Ja, genau. aber der Vorteil an der Nuklearmedizin ist, wir haben offene Geräte. Also technisch bedingt, wir haben ja keine Spule. Oder wie beim CT, wo sich eine Röntgenröhre um den Menschen bewegen muss. Uns sind die Gerätschaften alle offen. Ne, also wir haben nur einen Detektor, so ein quadratischer Kasten, der bewegt sich auf einen zu, aber rechts und links ist immer alles offen. Okay. Ist natürlich auch nicht schlecht. Also Platzangst gibt es bei uns eigentlich nicht. Mhm.
Und macht ihr bei euch dann auch direkt die Therapie oder nur die Diagnostik?
Naja, gut, also es gibt natürlich verschiedene Therapien. Wenn wir jetzt von der medikamentösen Therapie reden, dann machen wir die natürlich. Ne? Also wir stellen schon die Schilddrüsenhormone ein oder bei Bedarf auch um. Außerdem als ganzheitliches Schilddrüsenzentrum behandeln wir natürlich auch mit Naturheilkunde, also Phytotherapie, Nahrungsergänzungsmittel, das machen wir natürlich auch selbst. Ja, das ist ja somit die wichtigste Säule unseres ganzheitlichen Konzepts. Und wir bieten die sogenannte Radiofrequenzablation ein. Da sind wir das führende Zentrum mit in Europa. Okay. Wir machen über 300 Eingriffe im Jahr. Das heißt also minimalinvasiv mit Hitze Knoten verkleinern. Das ist die Radiofrequenzablation. Ansonsten, wenn es natürlich Therapien sind, die stationär durchgeführt werden müssen, wie eben eine Therapie bei einem Tumor oder einer Schilddrüsen-OP, dann schickt man natürlich weg. Also große Schilddrüsen-OPs machen wir nicht und Radiojodtherapie jetzt für multifokale Autonomien oder ein Basodo schickt man natürlich auch ins Krankenhaus.
Okay.
Was mir jetzt als Frau natürlich interessiert ist, verändert sich während der oder in der Menopause etwas an der Schilddrüse?
Ja, an der Schilddrüse verändert sich eigentlich nichts, sondern das Problem der Menopause ist, dass die Frau ja immer mehr ihre Frauenhormone verliert und dadurch steigt das Risiko für Herzerkrankungen und für Osteoporose, also die Knochenschwund. So, und wenn dann zusätzlich noch eine kranke Schilddrüse da ist, ob es jetzt ein heißer Knoten ist oder eine Hashimoto, dann ist das Risiko für diese Erkrankung, Herzerkrankung oder Osteoporose deutlich erhöht. Mhm. Und es ist so, meistens werden ja dann Frauen nach der Menopause behandelt mit Hormonen, meistens eben Östrogen oder Progesteron. Und wenn die Frau zusätzlich eine Schilddrüsenerkrankung hat, am häufigsten halt eine Unterfunktion, dann muss man die Medikamente anpassen, weil sie sonst in die Unterfunktion rutscht. Die Transportproteine im Blut sind besetzt durch die Frauenhormone, dann ist kein Platz mehr für die Schilddrüsenhormone und deswegen kommt weniger in den Zielorganen an und es führt zu einer Unterfunktion. Und deswegen muss man immer, wenn man Frauenhormone dann gibt in der Menopause, auch immer die Schilddrüsenhormone mit überprüfen, wenn man keine gesunde Schilddrüse hat.
Okay. Aber das weiß ich ja gar nicht, ob ich eine gesunde Schilddrüse habe.
Na dann ab zum Nuklearmediziner.
Betrifft es jetzt nur die Menopause oder möglicherweise auch schon früher zum Beispiel?
Bei Kindern.
Naja, sehr aber wichtig.
Sind Kinder auch betroffen, zum Beispiel bei der Schilddrüse, Unterfunktion, Oberfunktion?
Naja, sagen wir es mal so, also die Schilddrüse, die entwickelt sich ja relativ lange, also da würde ich es nicht übertreiben. Was viele übersehen ist, dass Kinder einen ganz anderen Referenzbereich haben für den TSH-Wert. Also bei einem Erwachsenen, wenn man jetzt sagt TSH 4, 5, ist man schon in der Unterfunktion. Bei Kindern ist 5, 6 als TSH-Wert normal. Und da darf man auf gar keinen Fall substituieren, weil man dann die weitere Entwicklung der Schilddrüse behindert. Und dann ist das Kind ja für das Leben lang medikamentpflichtig. Ne? Aber um nochmal auf den Punkt Schilddrüse und Frauen zurückzukommen, also ein ganz wichtiger Punkt, den Frauen beachten sollten, ist der Kinderwunsch. Ganz viele Frauen gehen nur zu ihrem Gynäkologen. Ich sage jetzt mal, wenn man es einmal probiert hat und es klappt nicht, okay. Weil wenn man es dann doch mehrmals probiert und es funktioniert nicht, muss man immer an die Schilddrüse denken. Weil eine nicht funktionierende Schilddrüse verhindert zum Teil, dass man schwanger werden kann oder erhöht die Abortrate. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Aber das sagt doch keiner.
Jetzt auch neu, ja. Das ist mal komplett neu. Und betrifft es ebenso auch die Männer mit Potenzproblemen oder sonstigen?
Nee, eher weniger. Nee. Eher weniger. Was ich noch vergessen hatte zu sagen ist, oft kann ein heißer Knoten auch die Wechseljahre imitieren bzw. vorziehen. Also wir haben sehr viele junge Frauen, die schon scheinbar in den Wechseljahren sind und dann ist es nur der heiße Knoten. Also man muss insbesondere bei Frauen, die ja häufiger betroffen sind, doch oft an die Schilddrüse denken. Ja, wenn es eben so Symptome, Wechseljahressymptome gibt und die Frau einfach viel zu jung dafür ist, muss man auch daran denken.
Was ich bei uns im Umkreis ein bisschen kenne, ist bei Frauen, es gibt ja manche, die können essen, was geht und nehmen nicht zu. Und dann sagt man immer so in Mundart, sagen wir in Österreich, Leute, ich habe sicher ein Schilddrüsenproblem.
Naja, kann umgekehrt gibt's auch, umgekehrt gibt's ja auch viele Frauen, die nicht abnehmen können, egal was sie machen, und es ist die Schilddrüse dann schuld. Ja, also da mal diese ganze Thematik ist viel komplexer. Und ich muss aus Erfahrung sagen, die Schilddrüse ist es meistens nicht. Ne, also man muss dann schon auch auf den Alltag der Person schauen. In welchem Umfeld ist die Person? Hat sie sehr viel Stress? Ausgewogenes Verhältnis? Wie sieht's mit der Ernährung aus? Es gibt ja auch viele Sachen, die die Schilddrüse oder gerade eine kranke Schilddrüse eben nicht so verträgt. Ja, vielleicht muss man dann doch mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen, wenn die Ernährung nicht so hundertprozentig ideal ist. Ja, also und die sportliche Aktivität. Ne? Bewegt man sich viel, hat man eher einen sitzenden Job und macht da wenig draus. Also das sind die verschiedenen Säulen, die, sagen wir mal, die körperliche Physiognomie und Befindlichkeit beeinflussen können. Und es ist nicht sehr oft die Schilddrüse. Und ich würde auch niemandem empfehlen, wie es manche glauben, an der Schilddrüse zu manipulieren, um eben dadurch eine Gewichtsreduktion zu erzielen. Das ist nicht gut, nicht günstig.
Okay. Okay. Schau. Aber ich wäre jetzt doch mal. Ja. Schilddrüse, ja.
Das ist ein guter Anstoß. Die Schilddrüse, hängt die mit allen Organen zusammen oder gibt es welche, die direkter beeinflusst sind und manche eher weniger?
Naja gut, also direkt beeinflusst wird die hormonelle Achse, ja. Also heißt, Schilddrüse, nachgeschaltete Station ist dann die Nebenniere und dann nachgeschaltete weitere Station beim Mann die Hoden und bei der Frau die Ovarien. Und die koppeln auch alle wieder zurück, ne, ans Gehirn und das koppelt dann wieder, also das ist die neuroendokrine Achse, die hängt schon mittelbar zusammen. Und unmittelbar eben über die Schilddrüsenhormone wird schon jedes Organ beeinflusst. Ja. Man muss dazu sagen, die Nebenniere wird auch sehr häufig außer Acht gelassen. Also wenn die Schilddrüse noch ein bisschen arbeitet, kann es aber schon sein, dass die Nebennieren erschöpft sind, was sogar bis zum Burnout, also eine völlige Nebennierenerschöpfung ist mit einem Burnout gleichzusetzen. Deswegen muss man auch gucken, wenn man bei der Schilddrüse nicht weiterkommt, die Symptomatik bei den Betroffenen einfach nicht besser wird, muss man auch dann vielleicht auf die nachgeschaltete Achse schauen. Wenn man es selber nicht machen kann, dann einfach zu einem Endokrinologen weiterleiten.
Okay. Und kann man jetzt, hängt eigentlich die Schilddrüse dann auch mit der Psyche zusammen? Jetzt natürlich mit Hormone, wissen wir mal, was das alles bewirkt im Körper. Aber mehr oder weniger ist ja dann, Burnout hast du gerade in den Mund genommen, die Psyche direkt davon abhängig auch.
Naja, eingangs hatte ich ja gesagt, die Schilddrüse ist unser Hauptstressfilter. Also beeinflusst die natürlich auch die Psyche. Wenn man eine, sagen wir mal, Schilddrüse in der Unterfunktion hat und immer mehr an Gewicht zunimmt, also wenn man natürlich in der Unterfunktion ist, kann man an Gewicht zunehmen oder zu Ödem neigen oder chronisch müde ist, dann kann man schon depressiv werden. Das ist dann, wenn es wirklich an der Schilddrüse liegt, eine sogenannte Pseudodepression. Andersherum ist aber auch so, wenn die Schilddrüse ständig feuert, immer Hormone produziert, die der Körper gar nicht braucht, dann erschöpfen die Organe auch. Und man verfällt dann auch in so einen unerklärlichen Erschöpfungszustand, der dann eben bis hin zum Burnout führen kann. So, die Schilddrüse beeinflusst unsere Psyche maßgeblich.
Das ist alles nicht so zum Unterschätzen, ja. So,
das ist schon interessant.
Also das war mir echt nicht bewusst, dass die Schilddrüse so
eine zentrale Rolle spielt.
Ja, man muss auch sagen, die Schilddrüse bei Tieren ist ja deren Fluchtorgan. Ne? Also wenn die Tiere Panik kriegen, dann fängt die an, ganz viel Hormone zu produzieren. Bei Tieren, vor allen Dingen auch bei Hunden zum Beispiel oder Pferden, also produziert die ja viel mehr in kürzerer Zeit an Hormonen als bei uns. Ne? Und das löst bei denen dann diesen Fluchtreflex sozusagen aus. Also wenn die fliehen müssen, brauchen die ja innerhalb kürzester Zeit viel mehr Energie für ihre Herz, für ihre gesamte Muskulatur und für die Atmung und das reguliert die Schilddrüse. Ja, das ist bei uns jetzt nicht mehr so stark ausgeprägt, es sei denn, wir müssen abhauen, aber
die Flucht kam
ja, also deswegen, also das ist schon eigentlich mit das wichtigste Organ im Körper.
Und kann ich präventiv zur Gesundheit der Schilddrüse beitragen? Ich habe mal gehört, Jod sollte ganz gut sein, aber ich glaube, das ist ja wieder ein bisschen zu simpel gedacht jetzt. Kann ich grundsätzlich präventiv Vorsorge treffen für die Gesundheit der Schilddrüse?
Ja, also da muss ich natürlich erstmal vorneweg sagen, also Sie müssen keine Angst haben, Schilddrüsenerkrankungen sind zwar relativ häufig, aber kriegt man gut in den Griff. Sie müssen jetzt nicht unbedingt gleich zu einem Hausarzt rennen und sich prophylaktisch mal die Schilddrüse screenen lassen. Also von einem Screening an sich raten wir ab. Aber präventiv nicht nur für die Schilddrüse, sondern eigentlich generell für alle Organe und auch für die Psyche ist natürlich ausgewogene Ernährung und eben eine gesunde psychische Balance und genügend Aktivität. Und das hilft schon präventiv der Schilddrüse unter die Arme nicht zu erkranken. Ne? Oder wenn man eben eine Schilddrüsenerkrankung hat, für die man ja primär nichts kann, das ist ja genetisch verankert, dann kann man auch, wenn man sich ausgewogen ernährt, ja, gut aktiv ist, kann man auch der Schilddrüse helfen, wieder zu gesunden.
Warum ratest du oder ratet ihr von einem Screening ab?
Naja, weil, sagen wir es mal so, jeder Dritte hat einen Knoten. Ja? Und jeder Dritte hat eine Schilddrüsenentzündung, die aber im gesamten Leben, wenn der Patient davon nichts wüsste, gar nicht in Erscheinung treten würde. So, wenn wir jetzt aber jedem Patienten sagen würden, geh zum Screening, dann würden die Schilddrüsen-OPs in die Höhe schießen, ist auf jeden Fall so, ja, weil viele Operateure operieren dann auch nur einen einzigen Knoten raus, weil es Symptome macht oder nicht. Und bei den Schilddrüsenerkrankungen würde es dann zu einer Übertherapie kommen. Also prinzipiell, wenn man keine Lokalbeschwerden hat, dann würde ich eine Schilddrüse nicht untersuchen lassen.
Okay.
Weil sonst kommt man in so einen Teufelskreis. Man findet dann ein Knötchen, man hat dann vielleicht gleich Tumorangst, vielleicht auch der Hausarzt eben den Ultraschall nicht so hundertprozentig beherrscht, was die Schilddrüse angeht, sagt, oh, ist ein Knoten, ist ja nicht so schön. Und hatten wir in unserem Zentrum, haben wir das auch häufig, dass dann Patienten, Patientinnen total aufgelöst vor einem sitzen und sagen, ja, mein Hausarzt hat gesagt, ich habe einen Knoten und das ist alles ganz schlimm. Also prinzipiell, wenn man keine Beschwerden hat,
würde ich mich nicht
streamen lassen.
Ja, okay, verstehe. Das heißt, wir hoffen, dass wir jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ein bisschen einen Überblick von der Schilddrüse gegeben haben und auch nicht gleich in Panik ausbrechen sollte und dass man doch präventiv, jetzt dann haben wir ja doch schon fast 60 Folgen und man sieht immer wieder, dass die Themen ausgewogene, gesunde Ernährung, Sport, in die Natur gehen, mental runterzukommen, immer wieder kommen sind und so viele direkte Einflussfaktoren sind und so auch bei der Schilddrüse, wie wir gerade gehört haben.
Naja, da gibt es ja einen alten Spruch, der immer wieder gilt und der genau das eben reflektiert. Mens sana in corpore sano. Ne? Also nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und eine gesunde Schilddrüse. So ist es eben.
Ja, das stimmt.
Absolut richtig. Guter Abschluss, also wir sind, ich bin ja auch schon nebenbei immer die ganze Zeit am Überlegen, aber es war wirklich sehr interessant. Jetzt haben wir noch ein paar kurze Fragen zu deiner Person und vielleicht hast du noch ein paar kurze Antworten für uns.
Ja.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Ehrlich, gar nichts. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Umwelt, mit meiner Familie und meiner Jobwahl. Ich würde nichts anders machen.
Ist schön.
Schön zu hören. Was ist dein Lieblingsessen, wenn wir schon bei der Ernährung sind?
Ja, mein Lieblingsessen ist eigentlich Sushi.
Ja? Mhm. Naja.
Also schön ausgewogen, Omega-3, bisschen Jod, bisschen Ballaststoffe. Ja, deswegen. Also Sushi esse ich eigentlich am liebsten.
Und was ist dein Lieblingsurlaubsland oder wo kannst du am besten entspannen?
Eigentlich kann ich am besten entspannen, auch wenn es sich widersprüchlich anhört. Ich habe ja 3 Töchter, 2, 4 und 8, aber eigentlich da, wo meine Familie ist. Wenn es jetzt wirklich auf ein Land bezogen ist, mag ich doch Österreich.
Ja. Ich bin ja
häufig in Österreich, aber Österreich und so Tirol. Ja, Toskana, Tirol, das finde ich eigentlich am besten.
Schön. Zum Entspannen.
Und dann eher zum Wandern oder zum Skifahren?
Na, Skifahren kann ich leider nicht, aber Schlittenfahren kann ich mit den Kindern. Ne? Ansonsten ja, wandern oder an den See gehen. Wenn es ein bisschen kälter ist, kann man ja da auch drin baden. Ich bin nicht so der typische Strandurlauber, der bei 40 Grad in der Sonne braten muss.
Ja.
Das ist Abwechslung, ist immer schön.
Das geht mit 3 Kindern, glaube ich, aber eh dann nicht so, dass man am Strand liegt und
entspannt.
Entspannt.
Nee, das stimmt. Nee, man muss ja dann alle 3 eincremen. Das dauert ja dann schon mal einen halben Tag. dann sind sie voller Sand, kleben fest, ja. Dann ist ihnen das Meereswasser zu salzig, also wir sind doch lieber an einem See.
Das glaube ich.
Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für deine Zeit. Es war mal ein spannender Einblick in deine Themenwelt. Ja. Und wir werden ein bisschen dranbleiben. Vielleicht hören wir uns ja noch ein zweites Mal, aber es war wirklich interessant. Und vielen Dank für deinen Input.
Ja, alles Gute weiterhin. Hat Spaß gemacht. Und vielleicht können wir ja noch einen Podcast machen zur Radiofrequenzablation. Ja. Es gibt ja eine große Kampagne in Deutschland oder in den USA, Save the Thyroid, also rette deine Schilddrüse. Das heißt, dadurch, dass wir punktuell Strukturen zerstören können, erhält man ja sein Organ. Das heißt, der Patient hat keine Narbe, kein Narkoserisiko und muss keine Schilddrüsenhormone danach einnehmen. Ja, also es geht wirklich darum, das Organ zu erhalten. Okay. Ihr könnt ja mal auf unserer Seite gucken, antronuk.de oder rfa.berlin. Da ist das ganz gut
erklärt. Das werden wir machen. Und geht das nur bei der Schilddrüse oder bei anderen Organen auch?
Also wir bieten es nur für die Schilddrüse an, das Schilddrüsenzentrum, aber das geht auch bei anderen Organen. Zum Beispiel bei der Prostata oder das Verfahren kommt ja eigentlich aus der Tumorbehandlung. Aber wenn man so einzelne kleine Metastasen hat, dann kann man die damit auch behandeln.
Das alles klar.
Eigentlich kommt es von der Leber her. Ne? Aber man kann es auch für die Lunge, man kann es für Knoten in der Brust nehmen, man kann es für kleine Knochentumore nehmen, also Prostata. Es gibt verschiedene Anwendungen.
Alles klar.
Das ist interessant.
Das werden wir uns ansehen.
Das werden wir uns anschauen und dann nochmal melden.
Okay, wunderbar.
Super.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ciao. Ja,
haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.